Wir haben viele Jahrzehnte in trügerischer Sicherheit gelebt. Wir hatten keine großen Katastrophen und Krisen. Aber jetzt, nach der Pandemie, nach den Fluten an Ahorn Kyll, nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine, wissen wir, dass wir uns wieder neu aufstellen müssen. Wir müssen wieder lernen, Vorsorge zu betreiben. Und wir als Katastrophenschutzbehörde, wir haben das getan. Wir haben den Rahmen gesteckt. Wir sind vorbereitet. Aber wir sind darauf angewiesen, dass jede Einzelne mithilft, sich vorbereitet, Vorsorge betreibt, damit wir für jede Krise gewappnet sind.
Im Leben nicht.
Es folgt
Im Leben nicht.
Der ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen.
Präsentiert vom Walder Dorfs in Trier und dem Trierischen Volksfreund.
Damit herzlich willkommen zu Folge 69 des ehrlichen Trierer Podcast. Heute zu Gast einer der wenigen, die schon einmal da waren. Damals am 15. August 2020, vor 2 Jahren, berichtete er uns von seinem Einsatz für AdFire in Beirut im Libanon. Heute ist er Abteilungsleiter Katastrophenschutz der Stadt Trier und damit begrüße ich erneut Florian Zonka. Hallo Florian.
Hi, danke für die Einladung.
Florian, wenn du dich zurückerinnerst an deinen letzten Einsatz in Beirut, was hast du für deine Arbeit hier aus dem Libanon mitnehmen können?
Ja, dass wir trotz aller berechtigten Kritik im Katastrophenschutz vielleicht doch gar nicht so schlecht aufgestellt sind, aber dass es auch noch viel zu tun gibt und das lasse ich jetzt in meine Arbeit einfließen.
Hast du eigentlich nochmal was gehört, wie es jetzt da vor Ort ausschaut, nachdem ihr dort gewesen seid?
Ja, wir haben immer noch guten Kontakt zu Feuerwehrkollegen, mit denen wir dort gearbeitet haben. Die besuchen uns auch jetzt im November. Und da ist ja, der Kontakt ist weiter bestehen geblieben und es fließen regelmäßig Informationen in beide Richtungen.
Und heute haben wir die gemeinsame Aufgabe, Informationen an die Bürgerinnen und Bürger in Trier fließen zu lassen. Und zwar geht es um das Thema Katastrophenschutz und was die Stadt Trier mit all ihren Helferinnen und Helfern leisten kann, wenn es zu einer Notlage kommt. Momentan wird ja das Hochwasser im letzten Jahr aufgearbeitet, das eher auf politischer Ebene, wenn ich mir so die Schlagzeilen der letzten Tage anschaue. Und von dir würde ich jetzt tatsächlich gerne mal wissen, was denn die Stadt Trier konkret seit dem letzten Jahr verändert hat, als die Flut zurückgegangen ist. Gibt es da Lessons learned, Lessons identified, nennt man das, glaube ich, was die Stadt Trier jetzt vielleicht anders macht, um solche Situationen wie einem Starkregen besser begegnen zu können?
Ja, natürlich gibt es da Lehren, die wir gezogen haben. Viele kleine Dinge, die wir in unseren Prozessen und Abläufen fein getuned und verbessert haben. Denn im Grunde haben wir eigentlich einen ganz guten Job gemacht, zumindest aus unserer Sicht. Und der größte Punkt, den wir jetzt angehen, den haben wir auch schon vor der Flut geplant, aber das haben wir nochmal ganz intensiv bearbeitet in diesem Jahr. Wir haben die ersten Sirenen gebaut in Trier. In Erang stehen 3 Sirenen und in den nächsten beiden Jahren werden wir das Sirenennetz in Trier weiter ausbauen, sodass wir flächendeckend mit 55 Sirenen zukünftig die Trierer Bürgerinnen und Bürgern bei Krisen und Katastrophen warnen können.
Das Ganze hat es ja tatsächlich schon mal gegeben. 2020 am 10. September sollte er stattfinden, der große Warntag in der Bundesrepublik Deutschland. Das endete aber in einem Desaster. Die App funktionierte nicht, man hörte die Sirenen nicht. Was macht man dieses Jahr konkret anders, Florian?
Ja, ich glaube, das Bewusstsein ist einfach ein ganz anderes. Durch die schrecklichen Ereignisse an der Ahr, durch die vielen Toten und Verletzten gibt es eine ganz andere Lobby und ein ganz anderes Standing für das Warnen und den Bevölkerungsschutz. Und deswegen, glaube ich, arbeiten da jetzt ganz, ganz viele Stellen, die das vorher vielleicht nicht so ernst genommen haben, daran, dass es dieses Mal funktioniert. Und es gibt neue Systeme, die Sirenen sind hinzugekommen in vielen Stellen oder werden gerade gebaut. Cell-Broadcast gibt's mit der SMS aufs Handy und ganz viele Kommunen haben, glaube ich, ihre Warnpläne überprüft und angepasst, sodass ich glaube, dass im Dezember da eine erfolgreiche Veranstaltung raus resultieren wird.
Was macht die Stadt Trier dann konkret anders als noch vor 2 Jahren?
Ja, so viel machen wir gar nicht anders, weil wir wirklich einen sehr gut funktionierenden Warnplan hatten und mit dem wir auch gewarnt haben in Erang. Es gab keine Verletzten und keine Toten. Das haben wir als großen Erfolg verbucht und ja, wir haben nochmal unseren Warnplan angepasst an der einen oder anderen Stelle. Wir haben zusätzliche Technik beschafft, die wir ausprobieren könnten.
Welche Technik ist das zum Beispiel?
Das sind mobile Lautsprecheranlagen, die von jedem gehört werden und die kommen mit Magnetfüßen aufs Dach der Feuerwehrfahrzeuge und unsere freiwilligen Feuerwehren sind zum großen Teil damit ausgestattet. Dann können die Texte eingesprochen oder vom Band abgespielt werden und so können die Kollegen der freiwilligen Feuerwehr direkt loslegen und wir haben schnell die Informationen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Wir werden natürlich jetzt nicht mit Fahrzeugen durch die Stadt fahren und warnen, aber wir werden unsere Social-Media-Kanäle bespielen, wir werden die Sirenen ausprobieren, die es gibt. Wir werden das auch mit einer großen Kampagne begleiten, mit den Trierer Warnwochen. 4 Wochen vor dem Warntag werden wir schon starten und die Trierinnen und Trierer darüber informieren, was die einzelnen Sirenensignale heißen und wie man dann reagieren soll. Und vom Bund wird das Cell-Broadcast-System getestet.
Was ist Cell-Broadcast?
Cell-Broadcast ist ein System, mit dem wir Warnungen direkt auf jedes Handy in einer bestimmten Zelle schicken können. Also da muss man sich nirgends anmelden, wie bei der Warn-App Nina oder vergleichbarem, sondern wir schicken die Warnung raus über unser System und jeder erhält diese Warnung als Push-Nachricht auf sein Handy.
Egal welcher Netzbetreiber das ist.
Egal welcher Netzbetreiber, wenn das Handy in der Zelle eingebucht ist, dann gibt es diese Nachricht. Da haben wir allerdings keinen Einfluss drauf, aber wir hoffen natürlich, dass es alles gut funktioniert.
Was sollen die Bürgerinnen und Bürger denn konkret tun, wenn sie jetzt diese Sirenen hören, jetzt auch erstmal in diesem Testfall?
Ja, im Testfall erstmal nichts, Ruhe bewahren natürlich, aber wenn es dann außerhalb des Tests ist, dann gibt es 2 Tonarten und der Warnton bedeutet, dass man zunächst Ruhe bewahren soll als Bürger und nicht irgendwie in Hektik verfällt, dann möglichst erstmal geschlossene Räume aufsuchen und sich in Sicherheit bringen und dann auf weitere Informationen achten. Also der Sirenenton ist der Weckton sozusagen, der darauf hinweist, dass es kritische Informationen gibt, die man sich dann beschaffen muss. Also Radio einschalten, das Internet durchsuchen, das Fernsehen einschalten, auf Durchsagen von außen achten. Vielleicht kommen wir mit einem Warnfahrzeug vorbei und informieren die Trierinnen und Trierer. Ja, und dann auf das hören, worüber wir informieren oder was wir anweisen. Und dann ist das schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung.
Dann hören wir zunächst mal den Warnton an. Das heißt, das ist eine Naturkatastrophe, eine Notlage, in der wir uns befinden. Und das ist quasi der Ton, wenn es wieder Entwarnung gibt. Jetzt ist ja vielfach auch von der Gefahr des Blackouts gesprochen worden in den Medien und auch von vielen Vertretern auch des Innenministeriums, dass es eben gar nicht mehr auszuschließen ist, dass halt flächendeckend der Strom auch teilweise für mehrere Tage ausfällt. Jetzt würde mich mal interessieren, was habe ich denn da für Möglichkeiten oder wie verhalte ich mich, wenn ich jetzt feststelle, der Strom geht nicht und es kommt der erste Sirenenton? Wo gehe ich hin? Was mache ich?
Ja, also die Kombination aus Sirenenton und ausgefallenem Strom weist ja nochmal darauf hin, dass es vermutlich länger Stromausfall sein wird. Also wenn der Stromausfall nur 10 Minuten dauert, dann werden wir nicht die Sirenen heulen lassen, sondern nur dann, wenn tatsächlich auch davon auszugehen ist, dass der Strom länger ausfällt. Unsere Sirenen werden darüber hinaus zukünftig auch die Möglichkeit haben, Durchsagen zu machen. Darauf auch nochmal achten und dann, wenn der Strom weg ist, dann funktioniert da kein Handy mehr. Zumindest relativ zügig nach dem Beginn des Stromausfalls fallen auch die Handynetze aus. Dann gibt es kein Internet mehr, weil das Internet ausfällt. Dann empfehlen wir oder auch der Bund empfiehlt, dass man zu Hause ein Radio hat, was mit Batterien betrieben werden kann oder mit einer Kurbel oder mit Solarstrom oder wie auch immer, also unabhängig vom Stromnetz. Und dann kann man das einschalten und dann werden wir darüber informieren.
Welchen Sender stellt man denn da ein? Welche Frequenz?
Zunächst auf jeden Fall mal die regionalen Sender werden von uns dann mit Informationen versorgt. Da kann man dann immer Informationen bekommen, solange die noch senden können. Also auch irgendwann ist da gegebenenfalls auch der Strom nicht mehr vorhanden. Und dann bitten wir darum, dass man darauf achtet, was und wie informieren wir über Lautsprecherdurchsagen. Oder wir werden in den einzelnen Trierer Ortsbezirken Anlaufstellen schaffen. Die werden wir auch zeitnah jetzt mitteilen, wo die genau sein werden. Zum Beispiel in den Ortsbezirken, wo es eine Freiwillige Feuerwehr gibt, ist das immer die Anlaufstelle, das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr. Und da werden wir dann ganz klassisch wie früher analog schwarze Bretter aufstellen und aufhängen. Und dann werden wir mit Informationen aus dem Rathaus und aus der Verwaltung dort informieren, wie es weitergeht und welche Dinge zu beachten sind und so weiter.
Was soll man denn da machen in der Regel oder was steht denn auf den Plakaten? Ihr müsst das ja im Grunde vorbereitet haben, weil die Drucker ja dann auch nicht funktionieren.
Doch, die Drucker funktionieren, dann wir haben natürlich Notstrom im Rathaus.
Okay, im Rathaus gibt es Notstrom, das bedeutet, was sind denn das für Informationen, die es dann geben wird in so einer Situation?
Ah, da kann es zum Beispiel darum gehen, wo gibt es Gesundheitsvorsorge, wo gibt es Lebensmittel, wie ist es mit der Schule, wie ist es mit der Kita, all solche Dinge, die das öffentliche Leben ausmachen, über die werden wir dann informieren und im Einzelfall dann vorher Entscheidungen treffen, wie es dann weitergeht und das können wir darüber mitteilen.
Also ist es tatsächlich geplant, in so einer Situation ohne Strom das öffentliche Leben weiterhin aufrechtzuerhalten und sowas wie einen Alltag zu gewährleisten oder wie darf ich mir das vorstellen?
Nee, ich glaube, einen Alltag kann man nicht gewährleisten, wenn der Strom weg ist. Jeder kann ja mal für sich überlegen, wie er seinen Alltag gestaltet ohne Strom. Das ist sehr schwierig. Es geht einfach darum, die Sicherheit und die Grundtätigkeiten einer Gesellschaft aufrechtzuerhalten, dass nicht alles zusammenbricht, also das öffentliche Leben auf einem minimalen Standard weiterzuführen. Und dazu können wir beitragen, aber dazu muss auch jeder selbst beitragen. Also wenn ich jetzt gerade über Lebensmittelversorgung nachdenke, das ist dann ein Punkt, wo wir wirklich dringend appellieren, dass das jeder für sich selbst macht. Mhm. Wir können wirklich nur über das Notfallmanagement informieren.
Also das Lebensmittelmanagement steht ja nicht unter dem besten Licht. Also wenn ich mich da zurückerinnere, 6 Jahre ist es jetzt her, da hat Thomas de Maizière damals noch als Innenminister einen Einkaufszettel empfohlen und wurde direkt als Panikmacher verschrien. Während des Lockdowns wurde vor Hamsterkäufen gewarnt, damit die Supermärkte nicht leer gekauft werden. Und diese sogenannten Prepper genießen ja jetzt auch nicht den besten Ruf. Wie nimmst du das alles wahr? Schreckt dich sowas ab, da jetzt mal den Einkaufswagen voll zu machen für 10 Tage? Oder bist du da selbstbewusst und bereitest dich und deine Familie darauf vor?
Ja, also den Einkaufswagen voll zu machen für 10 Tage halte ich jetzt nicht für verwerflich. Thomas de Maizière hatte recht und hat nach wie vor recht, auch wenn er da damals für beschimpft worden ist. Preppen und Hamsterkäufe, das ist auch nochmal ein Extrem. Also man kann sich den Lebensmittelvorrat für zu Hause, wir empfehlen das für 10 Tage für die ganze Familie, auch so aufbauen, dass man bei jedem Einkauf 10% mehr einkauft als sonst. Dann muss man auch nicht schräge Blicke befürchten, wenn man an der Kasse steht und zu viele Klopapierrollen im Wagen hat. Und dann kann man das relativ schnell so aufbauen, dass der Lebensmittelvorrat vorhanden ist. Und wenn man dann das in ein rollierendes System einbaut, die Vorräte, und das immer weiter im normalen Tagesgeschäft nutzt, dann fällt das auch nicht weiter auf. Und das ist das, was wir empfehlen, sodass man für 10 Tage die ganze Familie versorgen kann, inklusive der Haustiere, wenn es die denn gibt. Die sollte man nicht vergessen. Und dann ist man auf Seiten der Lebensmittel schon mal gut aufgestellt.
Das BBK, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, empfiehlt diese 10 Tage auch. Und eine Umfrage in der Im Leben nicht Community bringt zutage, dass 32% schon vorbereitet sind. Das entspricht ungefähr auch dem, was Forsa ermittelt hat. Da liegen wir bei 35% von Menschen, die sich auf 10 Tage vorbereitet haben. Einige sind da ja auch etwas zurückhaltend und behalten das für sich, dass sie sich vorbereiten. Ist das für dich beruhigend? Stimmt dich das zuversichtlich, dass immerhin 1/3 aller Deutschen tatsächlich vorgesorgt hat?
Ja, 1/3 ist ja schon mal gut, aber das heißt immer noch, dass 2/3 nicht vorgesorgt haben. Und da muss man auch ehrlich sein, wir können als Stadt, als Kommune, als Verwaltung keine 2/3 der Bevölkerung mit Lebensmitteln versorgen. Also das wird dann wirklich kritisch und deswegen empfehlen wir das häufig und weiter und werden das immer wieder tun, in einer Dauerschleife sozusagen, dass sich noch mehr Menschen vorbereiten, dass wir diese Zahl möglichst schnell erhöhen.
Nehmen wir an, der Strom fällt aus, die Supermarkttüren lassen sich ja dann auch meistens schon gar nicht mehr öffnen. Was passiert denn eigentlich damit? Werden sich davor Menschen versammeln? Womit rechnet ihr da von der Stadt, was da passieren wird? Werden sich da Schlangen bilden? Fängt man da an zu plündern? Was passiert da? Worauf bereitet ihr euch vor?
Ja, wir hoffen natürlich, dass alle Trierinnen und Trierer dann bis dahin vorgesorgt haben. Aus diesem Grund machen wir unsere Kampagne in diese Richtung. Und ja, die Türen öffnen sich nicht mehr und dann gibt es tatsächlich keine Lebensmittel. Und wie dann reagiert wird, das lässt sich schlecht vorhersagen, denn wir hatten diesen Fall ja zum Glück noch nie und hoffen auch, dass er nicht eintreten wird. Aber wir plädieren immer für Vorsorge. Das ist immer besser als reaktives Krisenmanagement. Und dann hoffen wir, dass es nicht eintritt.
Jetzt ist man im Haushalt ja durchaus auch sehr eingeschränkt, wenn der Strom weg ist. Wie sollte diese 10-Tage-Liste aussehen an Lebensmitteln für diejenigen, die das noch gar nicht kennen? Was zählt da alles dazu neben Wasser?
Ja, optimal ist natürlich, wenn man irgendwie eine Möglichkeit zu Hause hat, sich trotzdem Lebensmittel zu erwärmen und zuzubereiten, also einen kleinen Campingkocher, mit dem man Wasser erhitzen kann oder andere Lebensmittel, den sollte man bestenfalls außerhalb der eigenen Wohnung nutzen, damit es nicht irgendwie zu Vergiftungen kommt. Ja, und dann geht es darum, dass man die Lebensmittel möglichst einfach zubereitet. Also das, was man auch im Alltag nutzt natürlich, also keine Sachen, die einem nicht schmecken. Man kann doch schon auf seine Vorlieben achten. Und dann Dinge, die schnell zubereitet sind, Konserven, auf eine ausgewogene Ernährung achten, dass Gemüse dabei ist, dass Obst dabei ist, vielleicht eingekocht oder auch in Konserven, dass vielleicht auch Schokolade dabei ist für die Kinder. Da gibt es ganz gute Informationen, auch beim BBK. Wir werden das auch auf unserer städtischen Seite veröffentlichen, wie man da im Notfall auch einfache Dinge gut zubereiten kann.
Anderer Punkt, der bei Strom auch nicht funktioniert, ist tatsächlich die Wasserversorgung bzw. auch die Abwasserentsorgung. Wie läuft das dann ab?
Ja, da kann ich dich beruhigen. Die Stadtwerke Trier haben hervorragend vorgesorgt und die haben ihr Abwasser- und Wassernetze so vorbereitet, dass die auch bei Stromausfall funktionieren. Also Trier wird über zwei Seiten mit frischem Wasser versorgt und die Pumpstationen sind alle mit Notstrom versorgt, die Filteranlagen sind mit Notstrom versorgt und auch die Abwasseranlagen sind mit Notstrom versorgt, sodass wir davon ausgehen, dass sowohl Abwasser als auch Trinkwasser weiter funktioniert.
Florian, wie sieht's aus mit dem Rettungsdienst und der ärztlichen Versorgung? Was passiert mit den Krankenhäusern im Falle von einem Blackout oder einer ähnlichen Situation?
Die Krankenhäuser sind darauf auch sehr gut vorbereitet. Die haben entsprechende Alarmpläne, haben Notstromaggregate, haben ausreichend Kraftstoffreserven, sodass die weiter funktionieren werden. Der Rettungsdienst, für den wir in der Stadt zum größten Teil zuständig sind als Berufsfeuerwehr, der wird auch weiter funktionieren. Wir haben auch entsprechende Diesel- und Kraftstoffvorräte, dass unsere Fahrzeuge weiterfahren können. Wir werden auch zusätzliche Fahrzeuge in Dienst stellen, sodass die Eintreffzeiten kürzer sind. Und was Medikamente anbetrifft, empfehlen wir, dass da auch Eigenvorsorge betrieben wird, dass notwendige Medikamente zu Hause vorgehalten werden über den normalen Bedarf hinaus. Eine kleine Reserve, zum Beispiel Insulin oder andere lebenswichtige Medikamente, sollten nicht erst auf den letzten Drücker nachgekauft werden, sondern ein kleiner Vorrat hilft da auch dann entscheidend weiter.
Welche Akteure kommen denn da überhaupt zum Einsatz seitens der Stadt? Mit wem seid ihr da vernetzt? Arbeitet ihr da als Feuerwehr isoliert oder sind da auch mehrere, die da jetzt Hand in Hand dazu beitragen, dass jetzt zumindest mal die Ordnung aufrechterhalten wird?
Nee, da sind wir ganz vernetzt und arbeiten da mit allen Akteuren zusammen. Und das ist die Gruppe der Betreiber kritischer Infrastrukturen, so nennen wir das in der Fachsprache, sind also alle, die das öffentliche Leben aufrechterhalten. Krankenhäuser, die Polizei, die Rettungsdienste, die Finanzwirtschaft, also Sparkassen und Volksbanken zum Beispiel, die öffentliche Verwaltung, die Abwasser- und Trinkwasserversorger, die Stromversorger, also Energieversorger, alle die haben wir in Trier zu einem runden Tisch versammelt und tauschen uns mit denen regelmäßig aus. Durch unsere Erfahrungen in den letzten Katastrophen haben wir da schon einen engen Austausch und den wollen wir noch weiter intensivieren, sodass wir dann im Krisenfall wirklich geschlossen Krisenmanagement betreiben können und auch so vorbereitet sind, dass das auch funktioniert. Also wir stimmen die Kommunikationswege untereinander ab, wir stimmen unsere Maßnahmen untereinander ab, natürlich ganz besonders als Feuerwehr mit der Polizei und den Stadtwerken. Und da ist die Zusammenarbeit wirklich sehr gut in Trier.
Jetzt ist Trier eine Stadt mit über 100.000 Einwohnern. Ihr könnt auch nicht überall sein. Gibt es denn da auch die Möglichkeit, gewisse Aufgaben zu delegieren, dass da Bürgerinnen und Bürger sich in stärkerer Weise einbringen können?
Ja, das haben wir. Die Erfahrung haben wir ja auch gemacht in Erang, dass da ganz viele Trierinnen und Trierer oder aus dem Umland ihre Hilfe angeboten haben. Und auch das planen wir im Rahmen dieser Anlaufstellen in den Ortsbezirken. Wollen wir das so vorbereiten, dass jemand, der Hilfe anbietet, dort aufgenommen wird. Man kann sich dort melden und dann können wir die Hilfsangebote vermitteln dorthin, wo wir Hilfe benötigen. Und das werden wir so organisieren, dass jeder nach seinen Fähigkeiten eingesetzt werden kann.
Gibt es diese Netzwerke schon vorher, dass man sich vorher schon anmelden kann und sagt, ja, wenn jetzt hier irgendwas ist, bin ich jetzt Schreiner oder Klempner und könnte mich da nochmal einbringen? Oder wie erkennt man denn die Leute, die da jetzt was können, was in dieser Notlage tatsächlich auch gebraucht wird?
Ja, wir denken darüber nach, das im Vorfeld schon zu machen. Aber die Erfahrung an A und an der Kühl und auch in anderen Lagen in Deutschland hat gezeigt, dass es noch mehr Menschen sind, die sich vorher nicht registrieren lassen möchten oder aus verschiedenen Gründen das noch nicht tun und dann trotzdem, wenn es drauf ankommt, helfen wollen. Und das ist eine ganz, ganz große Zahl und die gilt es dann auch einzubinden. Und das bereiten wir vor und wir denken auch darüber nach, vorher schon Registrierungen zu ermöglichen, aber soweit sind wir noch nicht.
Wer koordiniert das dann?
Das wird dann von der Einsatzleitung koordiniert. Die bildet sich aus zwei Stäben. Das ist ein Stab, der sogenannte Verwaltungsstab, der im Rathaus sitzt und die Verwaltungsseite koordiniert, und den Führungsstab der Feuerwehr, die die Blaulichtfamilie organisiert und die wirkliche Gefahrenabwehr betreibt.
Wie viele sind das so im Raum Trier, die jetzt insgesamt mit dem Thema Sicherheit und Katastrophenschutz zu tun haben?
Das sind ganz viele in Trier. Also wenn wir, das sind die Akteure in Trier, die mit dem Blaulicht durch die Stadt fahren, also das THW, die Polizei, die Feuerwehr, Malteser, das DRK, der Arbeiter-Samariter-Bund, also die klassischen Akteure in den Hilfsorganisationen und den Behörden, die mit Gefahrenabwehr zu tun hat. Aber dann gibt es auch noch ganz viele, ich habe es schon erwähnt, neben den Krankenhäusern, die Stadtwerke, die Energieversorger, alle, die sich damit dem Thema beschäftigen. Und das Gleiche gibt es auch in den Kommunen außenrum. Also es ist eine große Gruppe an Menschen, die sich damit beschäftigt aktuell.
Also wenn jetzt auf 100 Einwohner so einer kommt, der jetzt in so einer Blaulichtorganisation tätig ist, kommt das ungefähr hin?
Ja, also wir können ja mal überlegen, wir haben in Trier 300, 400 Feuerwehrmitglieder, wir haben viele Mitglieder in Hilfsorganisationen, beim THW über 100 Mitglieder, mit der Polizei und den Stadtwerken, also auf 1000 Menschen, die sich insgesamt damit beschäftigen, kommen wir bestimmt, ja.
Jetzt hast du ja schon die Sirenen in Erang angesprochen, wo gibt's die denn noch? Also die Stadt ist ja ein bisschen größer, und dass das jetzt in Erang über die Lautsprecher kommt, das hört man jetzt nicht in euren.
Genau, in Erang gibt es die ersten drei, und die Stadtwerke bauen für die Stadt dieses Sirenennetz und haben dazu Gutachten und Berechnungen angestellt und so festgestellt, wo überall eine Sirene sein muss, sodass jeder Bürger in der Stadt auch tatsächlich erreicht wird. Und das sind 55 an der Zahl, und die werden jetzt nach und nach aufgestellt, und dann werden die Trierinnen und Trierer sehen, wo die jetzt überall aus dem Boden wachsen.
Dann haben wir tatsächlich noch eine Frage aus der Community, die bezieht sich auch so ein Stück weit auf das Mindset, das hier in Deutschland vorherrscht. Und zwar möchte Susanne wissen, wieso man denn hierzulande in Bezug auf das Thema Katastrophen so träge ist. Wie kannst du dir das erklären?
Ich weiß nicht, ob das nur hierzulande so ist, aber es gibt sowas wie eine Katastrophendemenz. Also,
was ist eine Katastrophendemenz?
Ja, es ist so, dass man akut nach dem Ereignis sich daran erinnert und die entsprechenden Konsequenzen zieht, aber je weiter das Ereignis zurückliegt in der Vergangenheit, das Hochwasser oder der Sturm oder der Stromausfall, umso mehr verdrängen wir das als Menschen und wenden uns wieder den schönen Dingen des Lebens zu, oder es kommt eine andere Katastrophe, auf die man sich konzentriert, und dann verliert man das so ein bisschen aus dem Blick. Und das ist unsere Aufgabe, das immer wieder in den Vordergrund zu rücken und darauf zu achten, dass man trotzdem die richtigen Konsequenzen zieht.
Aber glaubst du tatsächlich, dass es jetzt alles schon so in Vergessenheit geraten, auch wenn es jetzt nur ein Jahr her ist?
Aktuell noch nicht, aber wir hatten das ja alles irgendwie schon mal so ein bisschen. Also wir hatten schon Fluten, nicht in dem großen Ausmaß, aber wir hatten Hochwasser, wir hatten den großen Stromausfall im Münsterland über mehrere Tage und immer wieder vereinzelte Katastrophen. Aber so richtig hat dann doch niemand die Konsequenzen gezogen, und das gilt es einfach jetzt nachhaltig zu betrachten.
Florian, jetzt bist du ja auch sehr stark vernetzt, gehst auf die Menschen zu und tauschst dich aus. Was sind denn so deine konkreten Tipps für jeden Einzelnen, die du gerne noch mitgeben möchtest?
Ja, bereitet euch vor, auch wenn es nicht die 10 Tage sind, wenigstens mit einem Minimum. Schaut, dass ihr genug Verpflegung und Getränke im Haus habt. Schaut, dass ihr die notwendigen Medikamente habt. Sorgt dafür, dass ihr eure wichtigen Dokumente immer griffbereit habt, vielleicht auch eine Kopie. Es muss ja nicht immer der Stromausfall sein, es kann auch mal im Haus brennen oder Hochwasser kommt, also dass ihr schnell das Haus verlassen könnt. Schaut, dass ihr ausreichend Kerzen oder Taschenlampen mit Batterien im Haus habt, ein Radio, das unabhängig vom Stromnetz funktioniert. Stellt vielleicht in der Familie mal so einen kleinen Plan auf. Was tun wir denn, wenn der Strom ausfällt? Spielt das mal an einem Abend durch und überlegt gemeinsam, wie ihr das dann managen wollt. Und dann seid ihr schon ganz gut vorbereitet und müsst auch keine Angst mehr haben vor den Krisen, die dann noch kommen und hoffentlich nicht kommen. Und achtet dabei bitte nicht nur auf eure eigene Familie, sondern weitet den Blick, schaut, was machen eure Nachbarn. Wenn ihr wisst, dass irgendwie eine alleinstehende Dame oder ein alleinstehender Herr in der Nachbarschaft wohnt, hört mal nach, wie geht es dir, alles in Ordnung, können wir irgendwie unterstützen. Denn dann ist es wichtig, dass in so einem Krisenfall wir als Trierinnen und Trierer zusammenhalten und aufeinander Acht geben, und dann überstehen wir auch die nächste Krise gemeinsam.
Das ist ein schönes Schlusswort in der Hoffnung, dass diese Krise nicht kommt, für die Folge 68 des Ehrlichen Trierer Podcast. Heute zum zweiten Mal mit Florian Zonka, diesmal in seiner Funktion als Abteilungsleiter Katastrophenschutz der Stadt Trier. Vielen Dank, Florian.
Danke dir.
Im Leben nicht.
Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
Die jeder kennt.
Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem Trierischen Volksfreund.
Anstelle eines Quickfires haben wir tatsächlich noch eine Frage von Domsteinchen über Instagram reinbekommen. Lieber Ruwer Riesling oder Chablis?
Auf jeden Fall Ruwer Riesling, was für eine Frage.